NDR Info. Forum am Sonntag.
Ich war Mitte 30 und habe am Anfang gedacht, ich mache Karriere, ich brauche keine Kinder. Aber wenn mein Mann trifft, dann könnte man ja vielleicht doch. Aber mit Mitte 30 war der Mann immer noch nicht da.
Britta entschied sich, ohne Mann, ohne Partner ein Kind zu bekommen, als Single-Mutter. Sie nahm Kontakt auf zu einem Reproduktionsmediziner und zu einer Agentur, die den Samen von Spendern verkauft. Britta konnte sich das Profil des Spenders aussuchen.
Also wenig Äußerlichkeiten, das war mir eigentlich egal, der musste mir auch nicht ähnlich sehen. Ich wollte jetzt nicht jemanden, der asiatisch ist oder eine andere Hautfarbe hat, weil dann hätte ich noch mehr erklären müssen und das wäre für die Kinder, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger. Mir war echt wichtig, dass ich so von den Interviews her das Gefühl habe, das ist ein Mensch, der von seinen Hobbys und seinen Ansichten, mit dem ich mich identifizieren kann. Ich weiß noch, da gab es einen, der war Schlachter auf der Liste von dieser Damenbank. Und da habe ich gleich gedacht, nee, so ein Schlachter muss es jetzt nicht sein.
Von Biovätern und Doppelmüttern. Die Familie der Zukunft. Von Michael Hollenbach.
Auch Sibylle, die ohne Partner ein Kind bekommen wollte, konnte aus einem Katalog auswählen.
Von einem Interview, Kinderfotos, einer Krankenvorgeschichte der kompletten Familie, Handschriftenprobe. Also man konnte sich da sehr viel angucken. Es gibt auch sehr viele Spender zur Auswahl. Es ist fast schwieriger als die Partnersuche, weil man dann konkret seine Vorstellungen auch angeben kann. So ein Partner, dem begegnet man verliebt sich und da ist einem egal, ob der blond ist, wie groß der ist und ob der ein bisschen übergewichtig ist. Bei den Spendern habe ich aber die Möglichkeit zu sagen, nee, der wiegt mir 10 Kilo zu viel oder ich hätte doch lieber gerne einen mit braunen Augen. Das war schon ein bisschen skurril.
Wie die meisten Single-Mütter hat die Hamburgerin Sibylle den Spender aus einer dänischen Samenbank.
Ich habe dann hauptsächlich jemanden gesucht, der so vom Phänotyp, also Haarfarbe, Größe, Augenfarbe, mir ähnlich ist, damit nicht jeder sagt, mein Gott, dein Kind sieht euch überhaupt nicht ähnlich.
Zum Schluss blieben 3 Spender übrig. Die Wahl für den einen traf sie dann per Los. Sibylle hat sich in dem Internetforum Single Frauen mit Kinderwunsch informiert. Betreut wird dieses Forum von Anja Steiner.
Der Klassiker sind Frauen, die so mit Mitte 30 entweder keinen Partner an ihrer Seite haben, noch häufiger aber einen Partner haben, der sagt, ach Kinder, vielleicht mal später, ich weiß nicht so recht. Und die Frauen dann wirklich überlegen müssen, wie wichtig sind mir Kinder, mein Kinderwunsch, von dem sie gedacht haben, ja, ich habe ja auch noch Zeit. Irgendwann stellen sie fest, sie haben nicht mehr so viel Zeit und dann müssen sie schauen, ist dieser Kinderwunsch wirklich so wichtig, dass sie darauf auf eine Partnerschaft auch verzichten? Und viele Frauen entscheiden sich, dieser Kinderwunsch gehört dazu zum Leben, dass ich eben dann die Partnerschaft dafür auch aufkündige.
Anja Steiner, Autorin des Buches Mutter, Spender, Kind, ist selbst, wie es im Fachjargon heißt, Solomutter. In Deutschland ist es für Frauen ohne Partner schwierig, mit Hilfe der künstlichen Befruchtung ein Kind zu bekommen. Denn die meisten Ärztekammern schreiben vor, dass eine Kinderwunschbehandlung nur für Ehepartner oder feste Paare erfolgen dürfe. Hierzulande gibt es nur sehr wenige Reproduktionsmediziner, die den Kinderwunsch erfüllen. Viele alleinstehende Frauen müssen ins Ausland gehen. So oder so, der Weg zum Kind ist teuer, weiß die zweifache Mutter Britta.
Meine Kinder haben 2 Kleinwagen gekostet, aber das war es allemal wert. Es geht hier um so etwas Grundsätzliches im Leben.
Das erste sogenannte Retortenbaby kam vor fast 40 Jahren zur Welt. Noch immer wird die Reproduktionsmedizin kritisch beäugt. Samenspende, Eizellspende, Embryonenspende, Leihmutterschaft. Mit dem Mehrelternmodell steht auch das traditionelle Familienbild zur Disposition. Statt des klassischen Familienmodells mit Vater, Mutter, Kind sind viele Varianten von Familie möglich geworden. Dass Frauen mittlerweile ohne Sex und ohne einen Partner Kinder bekommen, davon hält Thomas Sternberg nichts. Der CDU-Politiker ist Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
Das entspricht nicht unserem Familienbild. Wir glauben, dass ein Kind auch das Recht auf seinen Vater hat. Wir verstehen die als unvollständige Familie. Die vollständige Familie ist die Familie, bei der Vater und Mutter sich um das Kind kümmern. Das wird ausgehebelt, wenn man glaubt, man könne ein Kind produzieren, alleine von einer Frau, ohne dass man irgendeinen Mann kennt.
Ja, das ist ein gern genommenes Klischee, das ist eben wirklich die Frauen sind, jetzt haben sie alles und jetzt, oh ja, da war doch noch was. Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich habe mit vielen hunderten Frauen gesprochen oder die Frauen erlebt. Stimmt einfach nicht. Es sind ganz normale Frauen mit ganz normalen Berufen, die meisten ihren Kinderwunsch wirklich schon 20 Jahre mit sich rumtragen. Da ist keine dabei, die da also mit 42 dann sagt, jetzt brauche ich noch das Kind, damit diese Designerwohnung endlich schick wird.
Claudia Wiesemann ist in Göttingen Professorin für Medizingeschichte. Die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates ergänzt:
Kinderlosigkeit ist reales Leid. Ich finde, das sollten wir nicht verharmlosen, sozusagen als Lifestyle-Entscheidung. Nein, wer Kinder haben möchte in unserer Gesellschaft, der möchte etwas sehr Grundlegendes für sein Leben, etwas, was dem Leben Sinn verleiht. Und das ist zu begrüßen und auch zu unterstützen.
Britta erzieht ihre Kinder allein, kann aber vor allem auf ihre Eltern bauen, die sie unterstützen.
Ich fühle mich ulkigerweise bestätigt eigentlich, dass es okay ist, das und gut ist, das so zu machen, weil viele meiner Freundinnen gar nicht mehr Hilfe haben. Also meine Eltern sind tatsächlich zuverlässiger als viele Ehemänner oder Väter. Und ich glaube, dass es einfacher ist, wenn man nicht enttäuschte Hoffnungen noch hat, dass ein anderer Partner sich stärker einbringt. Und wenn man von vornherein weiß, man ist auf sich selbst gestellt.
Doch zugleich räumt Britta ein:
Was erstaunlich für mich war, was ich nicht gedacht hätte, ist, dass seit die Kinder da sind, nochmal stärker öfter der Wunsch so hochkommt, das mit jemandem zu teilen. Also ich habe tatsächlich die Sehnsucht danach, manche Situationen mit jemandem zu teilen, die schön sind, oder auch Situationen, die kompliziert sind, gerade in Erziehungsfragen, zu reflektieren mit jemand anderem. Und da fehlt mir tatsächlich manchmal ein Partner.
Gerade Single-Müttern wie Britta und Sibylle wird oft vorgeworfen, ihr Kinderwunsch sei egoistisch.
Ja, natürlich, es ist egoistisch, ein Kind zu bekommen, aber das ist unabhängig davon, ob ich alleinstehend bin oder in einer Partnerschaft. Niemand fragt ein Paar, findet ihr es nicht egoistisch, ein Kind in die Welt zu setzen? Das wird alles immer nur alleinstehende Frauen vorgeworfen.
Dabei war Sibylle schon als Jugendlicher klar, dass sie gern Kinder haben möchte.
Ich bin ein Familienmensch und wollte eigentlich auch immer eine große Familie haben, nur hat es halt bis dahin nicht geklappt und habe ich überlegt, würdest du auch ohne Kind glücklich sein? Und bin zu dem Schluss gekommen, glücklich nein, zufrieden ja, aber dachte, man kann ja am Glück ein bisschen arbeiten.
Für Sibylle war es ein langer und mühsamer Weg zu ihrem Sohn. Die Hormonbehandlungen seien schon sehr belastend gewesen. 6 Versuche der künstlichen Befruchtung scheiterten.
Für mich war klar, ich reize alle Möglichkeiten aus, die mir so gegeben sind.
Das bedeutete für sie eine in Deutschland verbotene Eizellspende. Dafür flog sie mehrmals in eine Reproduktionsklinik nach Spanien.
Der einzige Nachteil ist, in Spanien sind die Spender anonym. Das heißt, sowohl die Frau als auch der männliche Spender sind mir unbekannt. Ich weiß nur gerade mal ein Alter, Blutgruppe, Haarfarbe, das war es auch schon.
Gerade, dass das Kind später nicht erfahren kann, wer die genetischen Eltern sind, hält die Göttinger Professorin Claudia Wiesemann für ein gravierendes Problem.
Das ist sicherlich sehr bedenklich, denn immerhin haben wir dieses Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung ja konstatiert, als Grundrecht des Kindes. Und die praktische Situation unterläuft aber dieses Recht des Kindes.
Dass die Eizellspende in Deutschland verboten ist, war für Sibylle kein Grund, es nicht zu versuchen.
Das war für mich eigentlich nur eine persönliche, mit meinen eigenen Moralvorstellungen zu vereinbarende Entscheidung.
Auch bei der Eizellspende unterbreche ich den biologischen Zusammenhang zwischen der Mutterschaft und dem ausgetragenen Kind. Auch bei der Eizelle ist es streng genommen so, dass selbstverständlich die Mutter diejenige ist, die diese Eizelle gegeben hat. Die gesamte genetische Veranlagung des Kindes liegt in dieser Eizelle. Da ist vieles heute technisch möglich, aber in den Konsequenzen, in den Sozialkonsequenzen fragwürdig.
Während der Christdemokrat Thomas Sternberg das Verbot der Eizellspende verteidigt, setzt sich Claudia Wiesemann für eine Neuregelung in Deutschland ein.
Ich meine, es ist an der Zeit, dass das Verbot der Eizellspende aufgehoben wird. Diese etwas unnötige Dramatisierung, das sei eine gespaltene Mutterschaft und die müsse verhindert werden. Ich glaube, das wird heute von kaum einem noch geteilt. Die soziale Wirklichkeit ist in keiner Weise dramatisch. Kinder nach Eizellspende leben nicht anders als Kinder nach Samenspende. Also hier meine ich ganz klar, Verbot der Eizellspende muss aufgehoben werden.
Für Britta ist ihr Zusammenleben mit den zwei Kindern, die sie ohne Partner und per Samenspende bekommen hat, auf jeden Fall eine Familie.
Klassische Familie natürlich nicht, aber es gibt halt immer weniger von diesen wirklich klassischen Familien. Es gibt ja da so viele Modelle. Ich würde sagen, es ist nicht der optimale Weg. Ich würde jedem Kind immer zwei Elternteile wünschen. Die Last auf zwei Schultern zu verteilen, wäre sicher nicht schlecht, gerade in Erziehung.
Immer mehr Frauen ab Mitte 30 entscheiden sich dafür, ohne Partner ein Kind zu bekommen. Ein Trend, der vor allem in den USA, aber auch in Großbritannien und Dänemark zu beobachten ist. Für Thomas Sternberg sind die sozialen Konsequenzen dieser Reproduktionsmedizin bedenklich.
Denn da wird ja nicht etwas produziert, was ein niedliches Baby als Spielzeug für eine Frau ist, sondern es geht um ein Kind, das erwachsen wird, das als Erwachsener auch dann eine Beziehung zu seiner Mutter, seinen Eltern und zum Vater aufbauen muss und aufbauen wird. Da Verhältnisse zu schaffen, die zu solchen unklaren Ergebnissen führen, wie sie angelegt sind bei Eizellspende, halten wir für nicht angemessen.
Ich frage mich halt, inwieweit das diese ganzen Optionen unsere Beziehungsunfähigkeit, wir werden ja immer anspruchsvoller, was Beziehungen angeht, nicht noch fördert, weil man jetzt mal nicht mal mehr unbedingt eine Beziehung braucht, um ein Kind zu kriegen.
Die zweifache Solomutter Britta macht sich ihre Gedanken über die gesellschaftlichen Konsequenzen einer kleinen Revolution.
Die Revolution ist die Loslösung der Fortpflanzung von der Partnerschaft. Ja, und das ist auch genau das, was ich meine, was ich auf der einen Seite toll finde, dass wir diese Freiheiten haben. Auf der anderen Seite frage ich mich auch so ein bisschen, ob es uns noch weiter dazu bringt, zu sagen, wir begehen unser Leben alleine. Den anderen brauchen wir ja nicht wirklich. Hinzu noch mehr Individualität und ja, und natürlich kriegen unsere Kinder ja auch keine Partnerbeziehungen vorgelebt. Und ich denke mal, dass das schon so ein bisschen Richtung hinführt, ich kann auch alles alleine. Wenn es einmal bewiesen ist, dass es alleine geht, warum soll man es dann nicht machen? Weil ja viele Partnerschaften doch auf ganz schön vielen Kompromissen beruhen.
Familien, deren Kinder mit einer künstlichen Befruchtung, zumal mit einer Samen- oder Eizellspende gezeugt wurden, standen lange unter besonderer Beobachtung, berichtet Petra Thorn. Sie arbeitet seit 20 Jahren in der psychosozialen Betreuung bei Kinderwunsch.
Wir hatten ja immer befürchtet, dass die Kinder sich möglicherweise nicht gut entwickeln, dass die Bindung in diesen Familien, gerade zwischen Kind und sozialem Elternteil, schwierig sein könnte. Und wir wissen mittlerweile eben, das ist nicht der Fall. Die Kinder entwickeln sich gut, die Bindungen sind fest und stabil.
Die Reproduktionsmedizin entwickelt sich rasant. Neben der Samenspende gibt es in Deutschland auch die Embryonenspende und im Ausland die Möglichkeit der Eizellspende und der Leihmutterschaft. Genetische, biologische und soziale Elternschaft fällt immer häufiger auseinander. Eva Schumann arbeitet im Zentrum für Medizinrecht der Uni Göttingen.
Also aus rechtlicher Sicht kann man sagen, dass Deutschland eher zu den Schlusslichtern in Europa gehört. Das heißt, wir haben kein eigenständiges Fortpflanzungsmedizingesetz und wir haben auch kaum Regelungen, die nun explizit die Fragen der Samenspende, die ja in Deutschland erlaubt ist, regeln.
Aufgrund der fehlenden rechtlichen Vorschriften sei es zum Beispiel oft unklar, wie viele Kinder von einem Samenspender abstammen.
Also man könnte verbindlich festschreiben, wie häufig sozusagen der Samen eines Spenders verwendet werden darf. Und das ist eben alles momentan relativ offen, weil wir eben auch nicht wissen, wie häufig einzelne Männer bei verschiedenen Reproduktionszentren Samen spenden.
Ganz wichtig, und da ist man mittlerweile bei den betroffenen Eltern auf einem guten Weg, die Kinder müssen rechtzeitig über ihre Herkunft aufgeklärt und informiert werden, wie bei Britta.
Also das fing ganz, ganz früh an, also als sie eigentlich noch gar nicht richtig das verstehen konnten. Vielleicht wenn sie Papa gesagt haben oder so, dann habe ich einfach gesagt, weißt du, wir haben keinen Papa. Du hast einen Vater, aber der hat mir nur geholfen, dich zu kriegen und der wohnt ganz woanders.
Brittas ältester Sohn ist 4 Jahre alt.
Einmal hat mein Sohn gesagt, als ich gesagt habe, weißt du, ich wollte dich so gerne haben, aber ich habe einfach keinen Mann gefunden. Da hat er nur gesagt, da hättest du mal besser suchen sollen.
We are family. Get up, everybody. Anne, Anfang 30, ist ein Spenderkind. Das hat sie erfahren, als sie 10 Jahre alt war. Den Samenspender würde sie gern einmal kennenlernen.
Mein biologischer Vater hat ganz existenziell zu meiner Entstehung beigetragen. Sozusagen, ich habe ungefähr die Hälfte meiner Gene von ihm und es ist so damit sozusagen einfach ein Teil von mir.
Obwohl Anne sich mit ihrem sozialen Vater gut versteht, ist die Familienbeziehung eine besondere.
Es liegt auf der Hand, dass da natürlich auch Spannungen entstehen. Also die Eltern sind nicht gleich mit dem Kind verbunden, sondern die Mutter hat sozusagen eine doppelte Bindung. Und der soziale Vater ist im Grunde darauf angewiesen, dass das Kind ihn akzeptiert in seiner Vaterrolle.
So wie bei Anne sieht es mittlerweile in rund 100.000 Familien in Deutschland aus, in denen Kinder durch Samenspenden oder die in Deutschland verbotene Eizellspende entstanden sind. In fast allen älteren Fällen gibt es, wie bei Anne, keine Daten über den Samenspender.
Ja, wie stehe ich jetzt meinem biologischen Vater gegenüber? Ich möchte ihn gern kennenlernen und er soll auch wissen, dass ich ihn jetzt nicht mit Vorwürfen überhäufen werde. Dennoch ist es natürlich auch in gewisser Weise eine Kränkung für ein Kind, einen biologischen Elternteil oder in meinem Fall einen biologischen Vater zu haben, der sich sozusagen nicht für das Kind interessiert.
Auch David will als Spender seinen Samen nicht nur anonym zur Verfügung stellen.
Das, was mir wichtig war, ist, dass ich erfahren kann, wie viele Menschen durch meine Spende gezeugt wurden. Geschlecht konnte ich auch erfahren. Und das war mir einfach wichtig, dass ich weiß, laufen da Menschen auf diesem Planeten rum oder nicht, die von mir abstammen.
Allerdings würde David nicht von sich aus Kontakt zu den Spenderkindern aufnehmen wollen.
Weil ich denke, dass es schon Sinn macht, dass die Familie einfach seine Ruhe hat. Vielleicht, wenn das Kind mal erwachsen ist, also wenn ich dann einen erwachsenen Menschen kennenlernen könnte, dann würde ich da vielleicht Interesse dran haben, selber den Kontakt aufzunehmen.
David weiß, dass durch seine Samenspende 6 Kinder entstanden sind.
Es ist ein schönes Gefühl, dass es da Menschen gibt, die von mir abstammen.
Er versteht sich allerdings nicht als der Vater dieser Kinder.
Die Kinder haben einen Vater und eine Mutter und der Vater bin nicht ich. Also ich sehe mich vielleicht als genetischer Vorfahre, aber Vater wäre ich für Kinder, wenn ich selber welche hätte.
Weil die immer die ganze Zeit immer weinen. Oft und nicht oft. Ich will den Schnuller immer und Alisa nimmt den Schnuller oft.
Die 5-jährige Jasmin kümmert sich um ihre beiden kleinen Schwestern, die Zwillinge Alisa und Anna.
Jung, lass sie mal. Jung, ich will was. Die Katzen alleine.
Jürgen und Axel Hase ziehen ihre Kinder an. Jürgen will mit ihnen nach draußen in den Park gehen.
Wollen wir losgehen?
Ja.
Sag mal schön bye-bye hier.
Komm mal
hier.
Bye-bye.
Nee, richtig. Hier, gib.
Axel Hase atmet auf. Er ist der Hausmann, der sich normalerweise um die 3 Kinder kümmert. Axel und Jürgen Hase hatten zunächst alles versucht, um ein Kind zu adoptieren. Jürgen Hase war monatelang in Ruanda, um dort ein Kind zu adoptieren. Alles vergeblich. Die letzte Chance war für sie die Geburt eines Kindes durch eine Leihmutter, was in Deutschland verboten ist. In Indien hatte Axel Hase nur kurz Kontakt zu jener Frau, der unter einer Narkose die Eizellen für ihr Kind entnommen wurden.
Sie ist auch anonym, was uns heute ein bisschen leid tut, dass wir keine Möglichkeit mehr haben, mit der Frau nochmal in Kontakt zu kommen, weil sie ist für uns die eigentliche Mutter.
Juristisch gesehen ist jene Frau, der die befruchteten Eizellen eingesetzt wurden und die das Kind ausgetragen hat, die eigentliche Mutter. Aber auch zur indischen Leihmutter, die Jasmin in Mumbai zur Welt brachte, haben Axel und Jürgen Hase keinen Kontakt. 4 Stunden nach der Geburt, noch in der Klinik, hat Axel Hase das Kind übernommen.
Vater werden ist nicht schwer. Das ging dann alles relativ problemlos im Verhältnis. Als das Kind dann da war, sind wir dann zum deutschen Generalkonsulat gegangen und wollten halt eben die Papiere fertig gemacht haben. Und da hat sich dann das Auswärtige Amt quergestellt. Und ich bin mit meiner Tochter 1,5 Jahre in Indien geblieben, bis wir sie nach Deutschland reingeklagt haben.
Erst vor dem deutschen Gericht erhielt ihre Tochter einen deutschen Pass und damit die Ausreisegenehmigung. Einfacher ist das Verfahren dagegen in den USA. Die Lübeckerin Regine Meyer-Spendler hat sich für diesen Weg entschieden, der allerdings sehr teuer ist. $100.000 haben sie und ihr Mann für ihren Sohn bezahlt.
Das ist so ein realistischer Minimalbetrag. Wenn es günstiger wird, hat man Glück gehabt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das auch da in Amerika teurer werden kann.
Regine Meyer-Spendler hatte bereits 3 Kinder zur Welt gebracht. Als sie ihren jetzigen Mann kennenlernte, war sie schon über 40. Zu alt für eine Schwangerschaft. Deshalb nahm das Paar über eine amerikanische Agentur Kontakt auf zu einer Leihmutter in Los Angeles.
Für uns war immer klar, die Chemie muss stimmen, weil man ist ja ein Leben lang aneinander gebunden. So, man ist ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass man wirklich eine gemeinsame Familie wird, aber ein Stück weit doch. Und deshalb, finde ich, geht das ja nur, wenn man sich auch wirklich mag.
Nur in seltenen Fällen können Reproduktionskliniken auf die Eizellen der sogenannten Wunschmutter oder Bestellmutter zurückgreifen. Damit aber der Leihmutter der emotionale Abschied vom Kind nicht zu schwer fällt, greift man in der Regel auf die Eizellen einer Spenderin zurück. Bei Regine Meyer-Spendler war es die Freundin der Leihmutter.
Was dann im Nachhinein sehr schön war, weil dadurch, dass die beiden auch befreundet sind, waren wir dann bei der Geburt von unserem Sohn alle anwesend. Also unsere Leihmutter und die Eizellspenderin und wir.
Die Lübeckerin hatte sich bewusst entschieden, dass der Leihmutter nur ein Embryo eingesetzt wird. Oft werden aber 2 oder 3 Embryonen übertragen. Die Folge? Überdurchschnittlich viele Mehrlingsschwangerschaften.
Zum Teil auch gewünscht, weil viele Eltern dann auch gesagt haben, ja, wir wollen ja nicht nur ein Kind, sondern wir wollen 2. Und wenn wir schon eine Leihmutterschaft jetzt machen, dann wäre es natürlich schön, wenn wir dann gleich 2 Kinder hätten, wobei dann natürlich auch ausgeblendet wird, welche Probleme eine Zwillingsschwangerschaft mit sich bringen kann.
Für die Wunscheltern ist eine Zwillingsschwangerschaft natürlich finanziell günstiger, als eine 2. Leihmutter zu bezahlen. Regine Meyer-Spendler und ihr Mann flogen kurz vor der Geburt ihres Sohnes nach Los Angeles.
Ja, jetzt fange ich gleich an zu heulen. Das ist auch wirklich so ein Erlebnis, was uns dann wirklich auch sehr zusammengebracht hat, finde ich so. Also das ist sowas, glaube ich, zwischen der Leihmutter und mir, das ist so eine Verbindung, die kann auch nie wieder weggehen.
Problematisch empfand sie allerdings die Rückkehr nach Deutschland.
Ich fand das tatsächlich einen schwierigen Teil, weil uns war völlig klar, dass wir unserem Kind gegenüber, werden wir offen damit umgehen und im direkten Umfeld auch. Was für mich dann am Anfang schwierig war, war, wenn wirklich Außenstehende kamen. Also ich war ja nicht schwanger gewesen und also ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt so zu tun, als wäre ich schwanger oder so und bin nun aber ja mit Kind plötzlich gewesen in Deutschland.
Sie spreche offen über die Leihmutterschaft, wenn es notwendig sei. Sie kenne aber auch viele Wunscheltern, die nach der Geburt einfach umgezogen sind, um die Leihmutterschaft verschweigen zu können. Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Zu Recht, findet der hannoversche Landesbischof Ralf Meister.
Ich halte das für ethisch höchst problematisch und sage ganz offen, ich verurteile das auch. Ich verurteile das, wenn es eine Familiengründung gibt durch Leihmutterschaft, dass das eine Instrumentalisierung des Objektes Kind.
Dem hält Axel Hase entgegen.
Ich bin da relativ pragmatisch. Ich habe also nie den Eindruck gehabt, dass ich irgendwen ausbeute.
Ralf Meister gibt zu bedenken, dass nicht jeder Kinderwunsch erfüllt werden kann und muss.
Man muss auch kritisch aushalten, erst einmal, es gibt kein Recht auf Familie. Es gibt kein Recht auf Kindschaft, also damit auf Elternschaft. Und alle Möglichkeiten, die sich bieten, auch durch medizinisch-technischen Fortschritt, sehe ich ausgesprochen kritisch.
NDR Info Forum am Sonntag. Von Biovätern und Doppelmüttern. Die Familie der Zukunft von Michael Hollenbach. Regie Christine Dreier. Technik Lothar Thielen. Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.